Amen. Der kraftvolle Name Jesu. Damit sind wir auch schon direkt in unserem Thema, in unserem Oberthema, das wir gerade haben bei Markus. Es geht um die Majestät, um die Herrlichkeit Jesu und dass er seine Königswürde beansprucht. Die Majestät, Beanspruchung der Königswürde. Heute beansprucht er, ausgehend davon, die Herrschaft über den Tempel in Jerusalem. Er beansprucht, die Abläufe dort bestimmen zu können. Denn er ist der Herr, er ist der König, er ist die Majestät, er ist Gott. Ja, wie ist das nun jetzt zwischen uns und Gott? Wir sind ja fehlbare Menschen, er ist heilig. Wir sind es als Menschen ja gewohnt, dass wir andere Meinungen hören müssen, auch manchmal respektieren müssen, weil wir ja nie die alleinige Wahrheit haben. Wir sprechen davon, dass wir tolerant sein müssen. Das ist eine wichtige Eigenschaft, um das Leben zu gestalten. Aber was ist mit dieser Toleranz, wenn es um Gott geht und damit um das Heilige und das Absolute? Das ist die Frage. Denn im Gottesdienst und im Leben mit Gott allgemein, in der Gottesbeziehung, geht es ja darum, dass wir fehlbare Menschen in Beziehung treten mit Gott und dem Absoluten und dem Heiligen. Das soll heute Thema und Inhalt der Predigt sein. Gottesdienst zwischen heilig und tolerant. Gottesdienst zwischen heilig und tolerant. Markus 11, die Verse 15 bis 19. Man nennt den Text auch die sogenannte Tempelreinigung. Markus 11, die Verse 15 bis 19. Ist ein Text, wo nicht oft drüber gepredigt wird, weil Jesus ein bisschen anders vorkommt, anders handelt, als das gemeinhin dem allgemeinen Bild von Jesus entspricht. Darum bin ich heute sehr gespannt. Gottesdienst zwischen heilig und tolerant. Markus 11, 15 bis 19. Ja. Wir gehen wie gewohnt durch den Text und der Text fängt auch schon sehr direkt an, ohne Einleitung. Hier heißt es in Vers 15, in Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel. Dort begann er, die Händler und Käufer hinauszujagen. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Vorhof des Tempels trug. Also es ist hier unübersehbar, dass Jesus am Ende seiner Toleranz ist. Er räumt hier auf, setzt sogar Gewalt ein, wirft Verkaufsstände um und jagt die Menschen aus dem Tempel. Jesus am Ende der Toleranz. Wo ist eigentlich das Problem? Um das zu verstehen, ist wichtig, etwas über den alttestamentlichen Gottesdienst zu wissen. Der alttestamentliche Gottesdienst basierte primär auf der Darbringung von Opfern. Und wie die darzubringen waren, war sehr, sehr streng bis in jedes Detail vorgeschrieben, in dem Sinn ritualisiert. Es gab Opfer, man konnte Speiseopfer darbringen, man hat Lebensmittel geopfert, Kuchen und. Da musste dann gesalzen werden, da musste Öl dazu, da musste Weihrauch dazu. Es wurden Tiere geopfert für Sündopfer und Schuldopfer, Lämmer, Rinder. Und eben auch Tauben. Und die haben wir ja hier im Text erwähnt, in Form der Stände der Taubenverkäufer. Es wurden also Tauben dort im Tempel verkauft. Man konnte im Tempel alles kaufen, was man für die Darbringung von Opfern brauchte. Und das war jetzt für Menschen, die als Pilger von weit her reisten, unheimlich praktisch. Denn man konnte nicht einfach irgendetwas opfern, die Sachen mussten kultisch rein sein, Opfertiere durften keine Fehler haben. Aber Jesus war offenbar zuwider, dass das alles im Tempelbezirk ablief und das wie auf dem Jahrmarkt ist. Und deswegen hat er hier die Stände der Taubenverkäufer und auch alle anderen Stände umgeschmissen und die Leute aus dem Tempel gejagt. Dann erfahren wir hier, dass es auch Geldwechsler gab. Es kamen ja Juden aus allen Herren Ländern in den Tempel. Die hatten anderes Geld. Und im Tempel war dann gleichzeitig so eine Art Wechselstube. Man konnte dann sein Geld in den althebräischen Schekel wechseln. Das war praktisch. Dann konnte man damit eben auch die Dinge bezahlen, die man für die Opfer einkaufen musste. Außerdem konnte man so auch die Tempelsteuer bezahlen. Sie bestand in einem halben Schekel. Und so war eben alles dort, was man brauchte. Aber der Tempel hatte dadurch eher den Charakter von einem Jahrmarkt, von Kommerz und weniger eben das, was der Tempel sein soll, das heilige Haus Gottes. Dann heißt es hier, dass Jesus auch nicht erlaubte, dass jemand etwas durch den Vorhof des Tempels trug. Das haben wir hier in Vers 16. Der Tempel wurde tatsächlich als Abkürzung verwendet, speziell der Tempelvorhof. Wenn man jetzt vom einen Teil von Jerusalem in den anderen wollte, war es manchmal einfach praktischer, nicht außen herum zu laufen, sondern direkt durch den Tempelvorhof. Das war eine Abkürzung. Vor allem, wenn man schwere Lasten zu tragen hatte, war das enorm hilfreich. Und so war da ein reger Durchgangsverkehr. Lastenträger liefen ständig über den Tempelvorhof. Und das alles ging Jesus gegen den Strich. Das zeigt sich dann hier in Vers 17, wo er dann begründet, warum er hier so konsequent und muss sagen, gnadenlos aufräumt. Er sagt dort, steht nicht in den heiligen Schriften, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, in der alle Völker zu mir beten können. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Also er sieht im Tempel ein Durcheinander und Chaos wie in einer Räuberhöhle, wo eigentlich die Räuber ihre Diebesgut und ihren Gewinn horten. Damit sagt er auch schon viel drüber, was er über diesen religiösen Handel und das Geld, das die führenden Priester damit machten, denkt. Er heißt es nicht gut. Er sieht darin Räuberei, weil es wahrscheinlich überteuert verkauft wurde. Er sieht den Tempel zweckentfremdet. Der Tempel ist die einzigartigste Stelle der damaligen Welt. Er ist der Wohnort Gottes. Er ist das Allerheiligste, der heiligste Ort auf Erden. Dort soll Gottes Begegnung stattfinden, aber es ist ein Durchgangsverkehr. Er wird als Abkürzung verwendet. Es ist ein Wochenmarkt geworden. Das ist Jesus zu viel. Hier ist er am Ende der Toleranz. Er, der Eigentümer des Tempels ist. Es ist sein Haus, das Haus seines Vaters. Er ist der Sohn Gottes. Er sagt hier, das reicht. Eine Grenze ist überschritten. Zweckentfremdung. Die meisten von uns wissen, dass ich ja mal Werkzeugmacher war und da war eines meiner wichtigsten Geräte, dieses hier. Mein Messschieber, ja, habe ich glaube schon mal in der Predigt gezeigt. Mit dem konnte man bis zu 500stel genau messen. Und den habe ich jeden Tag, ich weiß nicht wie oft, in die Hand genommen, um etwas zu messen. Man konnte ihn aber auch zweckentfremden und als Flaschenöffner verwenden. Wenn dich der Meister dabei erwischt hat, warst du aber verloren. Da gab es keine Gnade. Denn dadurch konnte sich der Messschieber verziehen und er konnte außerhalb der Toleranz sein und somit eben seine Messgenauigkeit verlieren, ohne dass man das merkt. Und das hat zur Folge, dass man falsch gemessen hat und vielleicht eine ganze Produktionsserie kaputt war. Deswegen kannte der Meister, wenn er dich bei dieser Zweckentfremdung erwischt hat, null Toleranz. Du warst verloren. Es gab einen Anpfiff, den du dir nicht vorstellen kannst. Null Toleranz, keine Gnade. Es war eine krasse Zweckentfremdung, die nicht toleriert wurde. Das ist ja überhaupt oft so, wenn Dinge einem Zweck gewidmet sind, da gibt es oft null Toleranz. Zum Beispiel auch bei zweckbestimmten Spenden. Die kann man nicht dann einfach für irgendwas anderes verwenden. Der Gesetzgeber kennt dann null Toleranz. Zweckbestimmung kennt keine Toleranz. Die höchste und absoluteste Form der Zweckbestimmung ist, wenn etwas heilig ist, wenn etwas geheiligt ist. Dinge, die uns heilig sind, geben wir nicht jedem in die Hand. Und wir lassen auch nicht zu, dass es für irgendeinen anderen Zweck verwendet wird, außer für den einen heiligen Zweck. Dort gibt es keine Toleranz oder so gut wie keine. Und das haben wir hier im Text. Wir haben den allerheiligsten Ort. Der zentrale Raum im Tempel hieß das Allerheiligste. Und dieser Ort wird entweiht. Er wird als Durchgangsstraße, als Abkürzung verwendet. dort wird Handel getrieben, wird Kohle gemacht, da ist ein Riesenspektakel. Aber Jesus sagt, er soll ein Bethaus sein. Alle Völker sollen hier anbeten können. Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht, ihr habt das heilige Zweck entfremdet. Und darum kennt Jesus an dieser Stelle keine Toleranz, sondern räumt gnadenlos auf. Er führt die Tempelreinigung durch. Und so kommen wir auch zur ersten Botschaft für uns heute. Erste Botschaft, heilig, das Ende der Toleranz. Heilig, das Ende der Toleranz. Heilig, höchste und absolute Form der Zweckbestimmung. Ja, nun ist klar, dass wir den Tempel in Jerusalem nicht mehr haben. Man braucht ihn auch nicht mehr. Jesus sagt, man wird ihn nie mehr brauchen. Das kam in der vorletzten Predigt von Hermann Koch vor. Da heißt es, man kann anbeten, wo man will. Wichtig ist, dass man im Geist und Wahrheit anbetet. So haben wir jetzt dieses Problem mit dem Tempelgebäude nicht mehr. Trotzdem gibt es im Neuen Testament einen Tempel. Dieser Tempel sind die Menschen, die zu Jesus gehören und in denen darum der Geist Gottes wohnt. Das haben wir hier in 1. Korinther 6, Vers 19. Dort schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst, ihr gehört Gott. Ihr seid einem heiligen Zweck bestimmt. Ihr unterliegt der höchsten Zweckbestimmung überhaupt. In euch wohnt Gott selbst durch seinen Geist. Er bestimmt dein Wollen, Fühlen, Denken, Handeln. Er macht dich zu einem neuen Menschen. Du bist der Tempel Gottes, der Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn es diese Menschen, die Tempel des Heiligen Geistes sind, zusammenkommen, dann haben wir dort Gemeinde. Gemeinde ist in dem Sinn also auch ein Tempel, aber nicht das Gebäude, sei es noch so toll und prunkvoll, sondern die Menschen, die zusammenkommen, sie sind der Tempel. In der Bibel steht, sie sind die lebendigen Steine. Das haben wir in 1. Petrus 2, Vers 5. Dort heißt es, lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm vermittelt, durch Jesus Christus Opfer darbringt, Opfer geistiger Art, an denen er gefallen hat, nämlich den Opferdienst des gesamten Lebens. Also lebendige Steine, die Gemeinde, die Menschen, in denen der Geist Gottes wohnt, sie sind komplett Gott geweiht. Ihr ganzes Leben soll ein Opfer sein für Gott. Sie sollen geistige, echte Opfer darbringen, zum Beispiel in Form der Anbetung. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Das ist die Aufgabe der Priester. Sie sind der Tempel, sie sind das Heilige. Also an der Stelle hat sich zum Alten Testament und heute zum Neuen Testament viel geändert. Manches hat sich aber nicht geändert. Auch heute noch toleriert Jesus in seinem Tempel nichts, was ihm widerspricht. Das heißt, er toleriert in deinem und meinem Leben und in unserer Gemeinde nichts, was ihm widerspricht. Heilig, das Ende der Toleranz. Hier hat sich nichts geändert. Dieses Prinzip ist geblieben. Ist dir klar, dass du der Tempel Gottes bist? Ihm geweiht, höchste Form der Zweckbestimmung. Wenn du zu Jesus gehörst, der Geist Gottes in dir wohnt und dich bestimmt. Im Römerbrief steht, die vom Geist Gottes getrieben sind, die sind Gottes Kinder. Dann bist du Tempel Gottes. Die Gemeinde ist der Tempel, der heilige Tempel. Und dort hat nichts Platz, was Jesus, seinem Willen, Gottes Geboten oder seinen Zielsetzungen widerspricht. Hier braucht es dann die Reinigung, die Tempelreinigung. Wie wichtig das ist und wie konsequent, ja schon fast krass, das durchgezogen wird, sehen wir jetzt nicht nur hier bei der Tempelreinigung in Jerusalem, sondern auch in Bezug auf die Gemeinde. Zum Beispiel haben wir das in 1. Korinther 11. Die Gemeinde in Korinth hatte ziemliche Probleme. Es ging um gewaltige Missstände, wenn es ums Abendmahl geht. Genau. Und hier möchte Jesus Klarheit. Ich habe das jetzt hier nochmal, unseren Vers 1. Korinther 6, nochmal im Zusammenhang, dass wir auch nochmal klar im Blick haben, um was es geht. Hier heißt es, hütet euch vor der Unzucht. Alle anderen Sünden, die ein Mensch begehen kann, betreffen nicht seinen Körper. Wer aber Unzucht treibt, vergeht sich an seinem eigenen Leib. Und dann kommt das: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr ihm selbst. Unzucht passt nicht zum Tempel, zum Leib. Und auch alle anderen Sünden nicht. Und darum handelt Paulus dann auch im Korintherbrief sehr konsequent, was ich gerade schon gesagt habe, in Bezug auf das Abendmahl, weil es dort eben auch Missstände gab. So schreibt Paulus dann hier in 1. Korinther 11, in Vers 18 und 19, erstens wurde mir berichtet, dass es unter euch Spaltungen gibt, wenn ihr zusammenkommt. Ich glaube, dass dies mindestens teilweise zutrifft. Es muss ja auch Spaltungen unter euch geben, damit offenbar wird, wer sich bei euch im Glauben bewährt. Das heißt, für Paulus ist eine Spaltung, eine Trennung und dass Leute die Gemeinde verlassen, kein absolutes Tabu. Er sieht es sogar als notwendig an, dass klar wird, wer sich im Glauben bewährt hat, wer in der Reinheit lebt und wer nicht das Abendmahl verunehrt, indem die Armen, die später zur Abendmahlfeier kommen, vom gemeinsamen Abendessen nichts mehr bekommen, sondern nur noch das Stück Brot und den Schluck Wein. Aber die Reicheren sind schon angetrunken. Er sagt, das geht nicht. Das ist entwürdigend. Und hier muss es zu einer Spaltung, zu einer Trennung kommen, dass klar wird, um was es geht. Es braucht die Tempelreinigung. Jesus zieht also nicht sofort immer die Konsequenz, sondern er lässt hier den Apostel Paulus eine Warnung aussprechen. Die Menschen sollen Selbstkorrektur durchführen. Das zeigt sich dann auch im weiteren Textteil hier in Bezug auf das Abendmahl in Vers 30. Da schreibt Paulus, weil es bei euch so unmöglich zugeht beim Abendmahl. Das ist der Grund, weshalb viele von euch schwach und krank sind und nicht wenige sind sogar gestorben. Also Jesus hat hier richtig dann aufgeräumt. Er sagt hier, wenn wir uns selbst zur Rechenschaft ziehen würden, müsste der Herr uns nicht auf diese Weise richten. Also sie haben es trotz dieser Spaltung, die da war, offenbar doch nicht ganz geschafft, hier Ordnung beim Abendmahl reinzubringen. Darum hat Jesus selbst eingegriffen. Manche sind deswegen krank geworden, manche gestorben. Und er sagt hier, hättet ihr selber mal für Klarheit gesorgt und nicht einfach, ja, müssen uns alle lieb haben und wir kehren das unter Teppich, damit wir alle zusammen sind. Dann hätte Jesus selbst nicht eingreifen müssen. Dann hätte er nicht selbst die Tempelreinigung vollzogen. Aber weil er selbst nicht konsequent war, deswegen hat er es getan. So wie er es in Jerusalem getan hat, im Tempel, hat er es auch hier im neutestamentlichen Tempel in der Gemeinde in Korinth getan. Das aber nicht mit der Zielsetzung, alles platt zu machen, zu vernichten und zu verdammen. Das zeigt sich dann hier im nächsten Vers, in Vers 32. Dort heißt es, wenn er, also Jesus, sowas tut, dann geschieht es, um uns zurechtzuweisen, damit wir nicht im letzten Gericht zusammen mit der ungläubigen Welt verurteilt werden. Er möchte also die Verdammung, das letztgültige Urteil, vermeiden. Darum greift er vorher reinigend und korrigierend ein, dass nicht alles komplett den Bach runtergeht. Tempelreinigung. Hier gibt es nun einige Fragen, die wir direkt in uns ranlassen sollten, an uns ranlassen sollten und die nächsten Tage in der Stille vor Jesus bewegen. Die erste Frage lautet, bist du dir im Klaren, dass du Tempel des Heiligen Geistes bist? Dass du der höchsten und absoluten Zweckbestimmung unterliegst? Du gehörst Gott, du gehörst Jesus, wenn der Geist dich bestimmt. Bist du dir dessen im Klaren, dass du ein Priester bist, eine Priesterin? Nimm das mal mit in deine Stille. Zweite Frage. Ziehst du daraus die richtige Konsequenz und vollziehst immer wieder die Reinigung, überprüfst dich im Gebet und korrigierst dich selbst? Tust du das? Es ist wichtig, denn du bist Priester, du bist Tempel des Heiligen Geistes. Drittens, ist dir klar, dass wenn das zu lange ausbleibt, und du einfach weiterlebst wie vorher, weil du ja begnadigt bist durch Jesus, ist dir klar, dass Jesus dann selbst eingreifen und die Reinigung durchführen kann. in deinem Leben und in der Gemeinde. Heilig ist das Ende der Toleranz. Jesus hat Geduld, aber irgendwann reinigt er. Hier dürfen wir jetzt aber nicht meinen, wir müssten perfekt sein. Es geht nicht um Perfektionismus. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, Einsicht zu zeigen. Und das zu tun, was in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und er wird unsere Schuld vergeben und uns von aller Unreinheit reinigen. Es geht darum, Einsicht, Verständnis zu zeigen und korrekturfähig zu sein. Heilig das Ende der Toleranz, erster Gedanke. Ja, diese Einsicht fehlt leider, das zeigt sich dann hier bei uns im Text. Oh, ich bin halt irgendwie mit den Folien ein bisschen durcheinander. Genau, das zeigt sich dann hier im zweiten Teil unseres Textes. Hier heißt es, als die führenden Priester und die Gesetzeslehrer hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus umzubringen. Sie fürchteten seinen Einfluss, denn die Volksmenge war tief beeindruckt von dem, was er sagte. Tja, also es kommt hier nicht zur Einsicht. Als die führenden Priester hören, was Jesus hier getan hat, wollen sie ihn töten. Muss man sich vorstellen. Sie wollen Jesus, den Einzigen, der zwischen Gott und Mensch letztlich vermitteln kann, töten. Ihren Chef, ihren obersten Priester. Hier wird auch das Problem genannt. Sie fürchten das Volk. Sie fürchten das Volk, aber nicht Gott. Sie fürchten das, wenn sie hier zugeben, dass sie falsch liegen, ihren politischen Einfluss verlieren, ihre finanziellen Einkünfte, ihre wirtschaftliche Existenz. Sie fürchten auch die Römer. Sie fürchten alles und jeden, aber sie fürchten nicht Gott. Das ist richtig, richtig krass. Unheimlich krass. Aber eigentlich müssten sie Einsicht zeigen, denn Jesus beruft sich ja auf das Wort Gottes, auf die Schrift, auf das Alte Testament. Das haben wir ja gerade hier gesehen in Vers 17. Dort fragt er, steht nicht in den Heiligen Schriften, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, in der alle Völker zu mir beten können. Ihr habt aber eine Räuberhöhle draus gemacht. Steht das denn nicht in den alten Schriften? Ja, es steht. Steht zum Beispiel in Jesaja. Jesus hat das Wort Gottes auf seiner Seite. Trotzdem kommt keine Einsicht, sondern größte Abwehr. Größte Intoleranz gegenüber Gott und seinen Geboten. So weit, dass sie Jesus töten wollen. Denn sie fürchten alles andere mehr, ihren Verlust, ihren Einfluss, als Gott. Jetzt im Moment kommen sie aber nicht gleich an Jesus ran. Das wäre nicht gut. Da hätten sie die Volksmenge gegen sich. Und so kann Jesus einfach wieder unbehelligt gehen und den Tempel verlassen. Das haben wir in den Vers 19. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern wieder die Stadt. Und damit endet der Text. Krasse Begebenheit. Krasse Begebenheit. Wir alle kennen sicher den Ausspruch, ein Mensch geht immer von sich selbst aus. Haben vielleicht die meisten schon gehört. Wenn nicht, habt das jetzt gehört. Und der Spruch stimmt eigentlich ja. Ich muss immer zuerst von dem ausgehen, was ich sehe, was ich wahrnehme, wie ich die Dinge sehe. Ich bin mir aber dessen bewusst, dass das einseitig ist und eben subjektiv. Darum ist es wichtig, auch andere Sichtweisen zu kennen und sich in andere hineinzuversetzen. Tut man das nicht, ist man letztlich ein Egozentriker, muss man sagen. Man ist ich-bezogen. Egozentrik bedeutet per Definition, dass man sich selbst in den Mittelpunkt steht und alles andere, andere Menschen, andere Dinge an sich selbst und seinen eigenen Auffassungen, an seiner eigenen Perspektive misst. Egozentrik bedeutet, dass man unfähig ist, sich in die Sichtweisen von anderen hineinzuversetzen und mal die Perspektive von jemand anders einzunehmen. Die Höchstform der Egozentrik, das nennt man dann ja Egoismus, die Höchstform ist, wenn man sich selbst zum Maß aller Dinge macht, zu Gott macht. Selbstvergötterung. Das war das Problem der ersten Menschen. Sie wollten selbst wie Gott sein und darum ist die Welt, wie wir sie jetzt kennen, entstanden. Darum kommen wir mit Gottes Geboten nicht klar. Darum sind wir von einer ständigen Intoleranz gegen diese Gebote getrieben. Da ist etwas in uns, selbst Gott sein zu wollen. Und das sehen wir in Vollendung hier im Text, ausgerechnet bei den führenden Priestern. Sie sagen, wir sind hier der Chef im Tempel. Das sind unsere Geschäfte, unsere Verkaufsstände. Wir genehmigen diese Abkürzung, er hat hier nichts zu melden, er muss weg. Der Tempel ist mein Haus, so denken sie. Aber Jesus sagt, nein, er ist meins, er ist das Haus meines Vaters. Selbstvergötterung macht alles möglich, jede Sünde bis hin zum Mord. Selbstvergötterung ist die absolute, höchste Form der Intoleranz. Und so kommen wir zur zweiten Botschaft für uns heute. Selbstvergötterung, Basis aller Intoleranz, grenzenlos. Wer selbst Gott ist, achtet nichts und niemand, dem ist nichts heilig, außer er selbst. Das haben wir hier im Text. Und das Interessante ist jetzt, dass Jesus, obwohl er tatsächlich Sohn Gottes ist, nicht in Ego-Trip lebt und hier eine Selbstvergötterung lebt. Er hätte ja immer durchziehen und durchregieren können, wie hier im Tempel oder wie in der Gemeinde in Korinth. Aber das tut er nicht. Sein Ansinnen ist erstmal ein anderes. Er möchte retten. Und das bringt er in Markus ja dann selbst auf den Punkt. Er bezeichnet sich als der Menschensohn und sagt, auch ich, der Menschensohn, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Er kam, um zu dienen. Er lebte nicht den Ego-Trip, machte sich selbst hier zum Gott, sondern er wollte Gott dienen. Er möchte die Menschen gewinnen. Er möchte sie gewinnen. Das ist auch nötig, denn wir sind von Natur aus ja nicht fähig, uns wirklich auf Gott einzustellen und dauerhaft so zu leben, wie er will. Wir sind ja von einer permanenten Intoleranz gegen Gottes Gebote getrieben. Ne? Manche haben ja eine Intoleranz gegen Laktose oder alles andere. Wir Menschen haben eigentlich so eine Intoleranz gegen Gottes Gebote. Es ist unmöglich für uns, sie dauerhaft und allumfassend zu halten. Da ist immer etwas in uns, das uns antreibt, dagegen zu rebellieren, eben dieses Virus in uns eigener Gott sein zu wollen. Selbstvergötterung. Darum kam Jesus als Mensch für uns Menschen und ging für uns ans Kreuz. Er hat unsere Schuld getragen, um die Schuldfrage zu klären, um Versöhnung und Begnadigung zu ermöglichen. Gott selbst hat diesen Weg gewählt, denn einfach Schwamm drüber geht nicht. Gott ist eine Person, die niemals im Selbstwiderspruch handelt. Gott ist eine Person, die niemals etwas toleriert, was seinem Wesen, Persönlichkeit, Charakter oder Zielsetzungen entgegensteht. Gott ist absolut konsequent. Er lebt nicht im Selbstwiderspruch, denn er ist kein Mensch. Das wird auch im Alten Testament hier schön auf den Punkt gebracht. Er ist nicht wie ein Mensch, der seinen Sinn ändert und seine Entscheidung bereut. Darum wird er Sünde niemals einfach tolerieren und sagen, Schwamm drüber, hier braucht es eine Klärung. Damit wieder Beziehung, Gottes Beziehung, Gottesdienst möglich ist. Und diese Klärung brachte Jesus. Er kam, um sich für uns zu opfern. Durch Jesus haben wir die Möglichkeit, in einem Toleranzfeld zu leben. Durch Jesus ist Gott bereit zu tolerieren, dass wir niemals sündlos sein werden, dass wir ihn, sein Wesen, sein Charakter immer wieder in den Schmutz treten werden und uns aber trotzdem anzunehmen. Darum geht es. Gott ist bereit, unsere permanente Intoleranz gegen ihn und seine Gebote zu übersehen und uns trotzdem zu begnadigen, uns zu tolerieren. Diese Toleranz müssen wir aber richtig verstehen. Es ist keine egalitäre Toleranz, wo dann letztlich alles egal ist und letztlich alles legal ist. So wird Toleranz ja heutzutage in unserer Welt und Gesellschaft oft verstanden. Es ist alles gleichgültig und daher gleichgültig. Nein, nein. Es ist eine Toleranz, die nicht auf Egalität basiert, sondern aufgrund der Gnade und Vergebung durch Jesus, aufgrund des Opfers Jesu. Darum ist Einsicht gefordert, was wir gerade ja schon hatten. Wenn wir unsere Sünden bekennen, eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu ist, gerecht ist. Er wird dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Begnadigt zu sein setzt Einsicht voraus und setzt den Willen voraus, nicht einfach wieder in das alte Leben, in die alten Muster zurückzufallen. Geschieht das doch, haben wir immer wieder Begnadigung, können immer wieder Einsicht zeigen, bekommen Vergebung. Aber das nicht, um einfach weiterzumachen, sondern um neu anzufangen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal dabei war, wenn jemand vor Gericht begnadigt wurde. Ich persönlich jetzt noch nie. Aber ich habe von Menschen gehört, was das mit ihnen macht. Dieser Moment der Begnadigung bleibt das entscheidendste und einschneidendste Ereignis ihres Lebens. Und es gibt nichts Krasseres und Frustrierenderes, wie wenn jemand, der begnadigt ist, wieder in das alte kriminelle Leben zurückfällt. Wer sich begnadigen lässt mit der Zielsetzung, das wieder zu tun, da muss man sagen, der hat sie nicht alle. Er hat nichts verstanden. Er respektiert nichts und niemanden. Ihm ist nichts heilig. Er macht sich selbst zum Maßstab, macht sich selbst zu Gott. Das ist aber nicht das Ziel einer Begnadigung. Eine Begnadigung setzt eigentlich voraus, dass man etwas gelernt hat, dass Einsicht da ist. Niemand wird begnadigt, um einfach weiterzumachen wie vorher. Und das gilt auch hier für die Gnade Jesu und die davon ausgehende Toleranz gegenüber unseren Sünden, gegen unsere Intoleranz gegenüber Gottes Geboten. Wir sind begnadigt. Wir dürfen zu Gott gehören. Wir haben Vergebung. Wir haben das ewige Leben. Aber das setzt voraus, dass wir versuchen, anders zu leben. Als Menschen zu leben, die wir ja sind. Heilige. Priester und Priesterinnen. Als Tempel Gottes. Tempel des Heiligen Geistes. Das ist die Mitte zwischen egalitärer Toleranz auf der anderen Seite. Auf der einen Seite ist ja alles gut, Gott ist lieb, Jesus liebt alles, toleriert alles. Tut er nicht, das ist eine Lüge, das haben wir hier. Und das ist die Mitte zwischen der anderen Seite. Heilig, wir müssen perfekt sein, dürfen uns keinen Fehler leisten. Gottesdienst und Gottes Beziehung bewegt sich genau in der Mitte. Das ist ja unser Thema, Gottesdienst zwischen heilig und tolerant. Frag dich also, wo du einseitig bist. Verstehst du die Gnade und Liebe Gottes und Jesu so, dass du machen kannst, wie du willst? Er toleriert ja alles. Dann hast du übersehen, dass er eine eigene Meinung, eigene Identität, eigene Überzeugung hat. Du würdest auch nichts tolerieren, was dir, deinem Wesen, deinem Charakter und dem, was du bist, widerspricht. Bei Gott ist es nicht anders. Er hat dein Wesen, deinen Charakter im Blick und er hat uns als Menschen erschaffen. Oder tendierst du zur anderen Seite? Perfektionismus, keine Fehler, wenn ich eine Sünde getan habe, habe ich ein Problem und. Das geht auch nicht. Beide Male bist du außerhalb der Gnade, denn einmal sagst du, es gibt da eigentlich gar keine Normen, keine Sünde und auf der anderen Seite sagst du, ich muss es selbst schaffen. Beides ist falsch. Du wirst außerhalb der Gnade stehen und du wirst verloren gehen. Du wirst entkräften. Daher komm zur Mitte, zwischen heilig und tolerant. Diese Mitte ist Jesus. Er hat sie geschaffen und am Kreuz die Basis gelegt. Gottesdienst zwischen heilig und tolerant. Der Herr segne dich zu den richtigen Schritten. Lass uns das nochmal vertiefen, dass es nicht gleich wieder verfliegt. Und uns Jesus anbeten, gerade aufgrund seiner Gnade. Lasst uns ehrlich zu Jesus kommen, mit offenem Herzen und Einsicht.